Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Heute im Brennpunkt Klimawandel und Entwicklung. Mein Name ist Katja Karif und ich bin im Gespräch mit Annika Schröder. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und Referentin für Klimawandel und Entwicklung beim Bischöflichen Hilfswerk Miserior. Grüß Gott, Frau Schröder.
Schönen guten Morgen.
Sie sind angestellt beim Bischöflichen Hilfswerk Miserior als Umweltwissenschaftlerin. Welche Aufgaben hat denn Miserior?
Miserior selbst ist das Hilfswerk der katholischen Kirche und hilft den Ärmsten der Armen und unterstützt zusammen jeweils mit Partnern aus den Entwicklungsländern Menschen jedes Glaubens, jeder Kultur und jeder Hautfarbe. Wir leiten an zur Hilfe zur Selbsthilfe, sind aber auch gleichzeitig ein Werk, das die Stimme für die Menschen im Süden erhebt und Einfluss auf politische Entscheidungsträger auch hier in Deutschland übt.
Entwicklungshilfe, da denkt man gleich so an Nahrungsmittelbeschaffungsmaßnahmen. Ist es das, was Miserior tut?
Zum Beispiel, wir haben einen sehr großen Zweig im Bereich der ländlichen Entwicklung, wo wir tätig sind, wo wir Menschen darin unterstützen, sich selbst zu ernähren, sich selbst langfristig, entschuldigen Sie, ich bin etwas erkältet, wo wir Menschen unterstützen, genügend mit den geringen Wasserressourcen zum Beispiel umzugehen. Zum Beispiel im Nordosten Brasiliens, wo Menschen darin unterstützt werden, durch den Anbau von Brunnen oder durch den Bau von Wassertanks, das wenige Wasser, das zur Verfügung steht für die Landwirtschaft, auch langfristig zu sichern, um über das ganze Jahr auch in Trockenzeiten Lebensmittel anbauen zu können.
Das heißt, das Hilfswerk Miserior ist bestens vertraut, auch mit den Umweltbedingungen in den verschiedenen Regionen der Erde. Warum aber sind Sie jetzt praktisch eingestellt als Umweltwissenschaftlerin und Referentin für Klimawandel und Entwicklung? Ist es denn Aufgabe von Miserior, sich dem Umweltschutz zu widmen?
Ja, ich sagte ja bereits, dass wir zum Beispiel in den Projekten im Süden, gerade wo es sehr plastisch wird im Bereich der Landwirtschaft, immer sehr stark mit den wiederen Umweltbedingungen, mit den klimatischen Verhältnissen vor Ort zu kämpfen haben. In vielen Bereichen ist es möglich, die sehr knappen Ressourcen, Boden, Wasser, aber auch Nährstoffe so zu nutzen, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst zu ernähren, genügend Nahrungsmittel anzubauen. Aber genau diese Fähigkeit wird durch den Klimawandel zum Beispiel gefährdet. Wenn sich in einer ohnehin trockenen Region die Regenverhältnisse so stark verschieben, dass noch weniger Regen fällt oder dieser noch unregelmäßiger fällt als zuvor, dann führt das zum Ende hin sogar zu Hunger, dazu, dass Menschen ihre angestammten Gebiete verlassen müssen und in größere Städte abziehen müssen, wo sie wenig Chancen haben, weil sie auf ein Leben in der Stadt wenig vorbereitet sind. Das heißt, insofern ist der Klimawandel auch ein Thema für Miserior, der eher direkt das Recht auf Nahrung von vielen, vielen Menschen auf dieser Welt gefährdet.
Ist das auch ein aktueller Beitrag zum Auftrag, den alle Christen haben, nämlich die Schöpfung zu bewahren?
Zum einen ist es die Bewahrung der Schöpfung, die ja auch einen zwar beschränkten, aber eben doch nach christlichem Glauben einen Eigenwert hat. Zum anderen ist es natürlich auch die Sicherung von Menschenrechten. Also es geht nicht nur um die Schöpfung, also um die Mitgeschöpfe und um die Welt, in der wir leben, sondern auch um den Menschen selbst, der gefährdet ist durch die Folgen des Klimawandels. Wir sagen bei Miserior sogar, dass der Klimawandel die Menschenrechte gefährdet. Er gefährdet das Recht auf Nahrung, er gefährdet das Recht auf Wasser, das Recht auf Selbstbestimmung. Insofern ist es ganz klar auch ein christlicher Auftrag, gegen den Klimawandel tätig zu werden und gleichzeitig Menschen darin zu unterstützen, mit den nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels besser umgehen zu können.
Der Klimawandel, so liest man in den Zeitungen oder hört man auch im Fernsehen, sei im vollen Gange. Nun gibt es aber immer noch Menschen, die gar nicht so recht daran glauben, dass unsere heutigen Verhaltensweisen, unser Umgang mit den Energien und Rohstoffen dieser Erde tatsächlich Auslöser für den Klimawandel sind. Können Sie uns erklären, was man unter dem sich derzeit stattfindenden Klimawandel vorstellen muss?
Wir müssen uns zum einen mal vergegenwärtigen, was überhaupt die Temperaturen auf unserem Planeten bestimmt. Das ist ja das, was wir als natürlichen Treibhauseffekt bezeichnen, der auch unbedingt notwendig ist. So eine Atmosphäre haben, die Sonnenlicht hineinlässt in Form von UV-Strahlung und die Wärme, die sich auf der Erde bildet, nicht wieder im vollen Maße ins Weltall zurückbringt. Das heißt, an sich ist der Treibhauseffekt etwas, was überhaupt das Leben auf der Erde gewährleistet. Hätten wir diesen nicht, hätten wir mit Temperaturen von minus 18 Grad Celsius zu rechnen. Und das, was diesen Treibhauseffekt herbeiführt, sind eben die sogenannten Treibhausgase, wie zum Beispiel das viel benannte CO2, also das Kohlenstoffdioxid. Das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass sich die Temperaturen verändern, wenn noch mehr Kohlenstoffdioxid, als natürlicherweise vorhanden ist, in die Atmosphäre hineinbringt. Und genau das tun wir ja über die Verbrennung fossiler Brennstoffe, Öl oder Kohle. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr leicht nachzuvollziehen, warum sich die Temperaturen auch verändern und dies menschlich bedingt passiert. Ein Teil dieser zusätzlichen Treibhausgase in der Atmosphäre wird durch Wälder oder Ozeane aufgenommen, aber eben nicht mal alles. Und insofern beobachten wir heute, gerade in unserer Projektarbeit auch, dass sich global das Klima verändert. Der Weltklimarat hat ja in diesem Jahr ein großes Gutachten wieder herausgebracht und dabei ganz deutlich festgestellt, dass der Klimawandel menschlich bedingt ist und bereits stattfindet. Ich denke, diesem kann man sich unter dem derzeitigen Stand des Wissens nicht mehr verwehren und es nicht mehr als Spinnerei bezeichnen, wie das vor 20 Jahren noch vielleicht noch von einigen Wissenschaftlern möglich war.
Eine Verständnisfrage noch. Sie sagten, der Treibhauseffekt im Grunde genommen macht Leben auf der Erde erst möglich, in der Form, in der wir Leben haben. Das heißt, CO2 kommt auch natürlicherweise vor, ist sogar notwendig, um das Leben, so wie es auf der Erde jetzt stattfindet, zu ermöglichen. Ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig. Der Mensch atmet ja Sauerstoff ein und atmet Kohlenstoffdioxid, also CO2, aus. Dies wiederum brauchen Pflanzen, die daraus Energie für ihr Wachstum gewinnen und Kohlenstoffe für ihr Wachstum verwenden können, für den Aufbau von Pflanzenmaterial, für den Aufbau von Blättern und dem Stamm. Und die Bäume wiederum geben dann Sauerstoff frei. Also es ist ein großer globaler Kreislauf, der stattfindet und überhaupt das Leben auf der Erde ermöglicht. Andererseits kann dieser Kreislauf auch empfindlich gestört werden, wenn wir eben diese Mengenverhältnisse an Gasen in der Atmosphäre verändern.
Wir haben gesagt, der Mensch verändert die Mengenverhältnisse des CO2s in der Atmosphäre. Wodurch findet das denn am häufigsten statt?
Also das Kohlenstoffdioxid, das CO2, das ich gerade genannt habe, ist eines von vielen Gasen, das wir zusätzlich in die Atmosphäre bringen und das als Treibhausgas wirkt. Sind die beiden größten Komponenten sind halt das CO2. Es ist aber auch Methan, das zum Beispiel was Kühe zum Beispiel bei der Verdauung bilden, aber auch frei wird bei der Verbrennung von Kohle oder beim Waldbränden. Zudem sind es Stickoxide, Stickstoffe, die zum Beispiel bei der Düngung von Feldern eingebracht wird. Also es ist eine Vielzahl von Elementen, die als Treibhausgase wirken. Als größte Quelle ist immer zu nennen die Verbrennung fossiler Rohstoffe. Also die Nutzung von Öl, von Kohle. Und diese Energie wird natürlich vor allem in den industrialisierten Staaten beziehungsweise von Menschen verwendet, die es zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben und damit viel Energie verbrauchen.
Das heißt, die Industrie ist sozusagen eigentlich der größte Verursacher, kann man das so sagen, von CO2-Ausstoß und die Autos natürlich.
Der Verkehr macht gar nicht so einen großen Anteil aus, zumindest in Deutschland. Aber das Problem ist, dass er sehr stark anwächst, weshalb immer viel davon gesprochen wird, dass man den Verkehr reduzieren muss, beziehungsweise den Ausstoß von Treibhausgasen aus dem Sektor Verkehr. Gerade weil hier auch einige Einsparpotenziale vorhanden sind. Es ist natürlich vor allem die in der industrialisierte Sektor, insbesondere zum Beispiel die Zementindustrie oder die Kohleindustrie, die sind sehr energieintensiv und damit sehr stark klimaschädlich.
Hier ist Radio Horeb mit der Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Katja Karif und mein Gesprächsgast heute Annika Schröder. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und Referentin für Klimawandel und Entwicklung beim Bischöflichen Hilfswerk Miserior. Frau Schröder, wir haben jetzt so ein bisschen versucht zu erklären, welche Verhaltensweisen der Menschen den Klimawandel vorantreiben. Das Schlimme am Klimawandel sind ja eben die Konsequenzen für die Natur und damit natürlich rückwirkend auch für den Menschen. Welche Folgen sind denn im Zuge des Klimawandels in den nächsten 100 Jahren zu erwarten?
Ja, der Weltklimarat hat dieses Jahr ja eine neue Studie herausgegeben, die eigentlich das gesamte Wissen zum Thema Klimawandel zusammenführt. Und die gehen davon aus, dass wir mit einem Temperaturanstieg innerhalb der nächsten 100 Jahre zu rechnen haben, der sich zwischen 2 und bis zu über 5 Grad bewegt. Warum diese große Spanne an Temperaturen, heißt das, es gibt sehr viele Unsicherheiten? Nein, das heißt es nicht. Mir ist es sehr schwer, einfach vorauszusagen, wie entwickelt sich die Weltbevölkerung, wie entwickeln sich die Wirtschaften, die Wirtschaft in Südostasien zum Beispiel. Welche zukünftigen Treibhausgasemissionen sind zu erwarten und welche Möglichkeiten nimmt der Mensch wahr, diese Treibhausgasemissionen auch wieder zu senken? Das heißt, es ist sehr schwer zu sagen, was wird wirklich passieren, und man kann immer nur in großen Bandbreiten sprechen. Wenn es aber zu Temperaturerwärmung kommt, und die beobachten wir schon jetzt, also in Europa geht man davon aus, dass wir einen Temperaturanstieg von 0,6 bis 0,8 Grad Celsius seit Beginn der Industrialisierung bereits haben. Und dieser Trend setzt sich weiter fort. Das bedeutet aber nicht, dass global an jedem Ort der Welt die Temperatur im gleichen Maße steigt, sondern dass sie zum Beispiel in Grönland viel stärker steigt als in der Nähe der Tropen. In den Tropen allerdings, also zum Beispiel dort, wo die Regenwälder wachsen, wird es sehr starke Verschiebungen im Wasserhaushalt geben. Es wird andere Regen, die Regenzeiten werden sich verändern, sie werden öfter ausbleiben. Es könnte sein, dass sich die ganzen Vegetationszonen verschieben, das heißt, der Mittelmeerraum wird sehr, sehr trocken, weil die Klimazone von Norden Afrikas in den Mittelmeerraum quasi verrutscht, weiter nach Norden. Und all diese Veränderungen wirken natürlich auf die Natur und auf den Menschen. In Afrika werden viele, viele Regionen von großem und weiterem Wassermangel betroffen sein. Allein dort könnten 75 bis 220 Millionen Menschen mehr unter Wassermangel leiden als heute. Wir wissen, dass es heute schon sehr, sehr viele Menschen sind. Wir wissen auch, dass die Menschen sehr arm sind dort. Und genau dann kommen wir zum zweiten Problem dieser Veränderung. Je ärmer ein Mensch ist, desto weniger ist er in der Lage, Veränderungen zu bewältigen. Ein Mensch, der nicht lesen und schreiben kann, hat nicht die Möglichkeit, sein angestammtes Land zu verlassen und hat Schwierigkeiten in der Stadt, dann Arbeit zu finden, weshalb es ihm schwerer fällt. Ein Mensch, der eh schon krank und wenig Widerstandskraft gegenüber Krankheiten hat oder gegenüber Hunger, wird umso mehr von einer Dürrezeit betroffen sein als jemand, der genug zu essen hatte in der Vorzeit. Insofern verstärkt der Klimawandel genau die Ungerechtigkeiten, die schon jetzt auf diesem Planeten zu finden sind. Und ein weiterer Aspekt, dass genau die Menschen eben, die arm sind, selber zum Klimawandel nichts beigetragen haben.
Das heißt, die Industriestaaten verschmutzen die Luft, um es mal jetzt so auszudrücken, und die Regionen, die nicht industrialisiert sind, müssen es ausbaden? Kann man das so pauschal zusammenfassen?
In gewisser Weise kann man das so pauschal darstellen. Also wenn wir uns wirklich die Treibhausgasemissionen angucken, wo sie herkommen, mal wirklich auf den Bereich von Industrie gehen, dann ist das in der Tat genau so, dass wir schuld sind an dem Klimawandel und damit auch verantwortlich für das Leiden, das im Süden bereits existiert, und zunehmen wird aufgrund des Klimawandels. Andererseits wirken natürlich diese Klimaveränderungen besonders stark, weil es auch lokale Probleme gibt, an denen wir erstmal nicht beteiligt sind. Wenn in einem Land die Naturräume sehr stark übernutzt werden, zum Beispiel durch die Abholzung oder durch starke Überweidung, dann wirken diese globalen Klimaveränderungen viel, viel stärker. Insofern ist es immer ein Wechselspiel von Problemen, die vor Ort bei der Bewirtschaftung von Naturräumen existieren, und den globalen Veränderungen. Wir haben zudem auch Staaten in den Entwicklungsländern, die zum Beispiel durch den Verlust des Regenwaldes einen Beitrag zum Klimawandel leisten. Wie zum Beispiel Indonesien, wo jedes Jahr riesige Waldbrände stattfinden, die erheblich die Atmosphäre belasten.
Das heißt, besonders betroffen sind die armen Regionen der Erde. Was aber macht der Klimawandel jetzt mit uns in Deutschland?
Der Klimawandel mit uns in Deutschland, was er macht. Wir gehen davon aus, dass insbesondere die Region um Mecklenburg, also Mecklenburg-Vorpommern, viel trockener wird, dass wir im Winter weniger Schnee zu erwarten haben, mehr Trockenheit im Sommer, aber dafür auch, wenn der Regen fällt, sehr viel stärker. Allerdings bin ich kein Klimawissenschaftler und möchte es deshalb bei diesen ganz groben Tendenzen belassen.
Die Veränderungen des Klimas sind schon im Gange. Kann es sein, dass wir sie wirklich heute spüren, indem wir sagen, die letzten Sommer kamen mir ja viel heißer vor als früher? Oder wenn man sich zurückerinnert an die eigene Kindheit, wir sind alle Schlitten gefahren den ganzen Winter über, zumindest in der Erinnerung lag sehr viel Schnee, über Wochen hinweg wurde gerodelt. All das ist heutzutage in bestimmten Regionen des Landes überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Es gibt viele Winter, wo man froh über jede Schneeflocke ist. Ist das schon der Klimawandel oder ist das Einbildung?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil wir natürlich nicht sagen können, dass der heiße April dieses Jahres oder der sehr, sehr starke Sommer letzten Jahres, im Jahre 2003, wo es ja auch viele Todesopfer gegeben hat, wirklich durch den Klimawandel hervorgerufen werden. Was wir aber ganz sicher sagen können, ist, dass genau diese Erscheinungen, diese Phänomene, dass das Wetter in Anführungsstrichen verrückt spielt, dass genau diese Phänomene zunehmen werden durch den Klimawandel. Also so wie ein Spatze noch keinen Sommer macht, kann man auch nicht sagen, ein warmer Winter oder ein sehr regnerischer Sommer ist bedingt durch den Klimawandel, aber es ist sicherlich als Vorbote zu betrachten.
Nun gab es ja im Laufe der Erdgeschichte schon viele Klimawandel. Wir hatten die Eiszeit und Warmzeiten. Das heißt, das Klima auf der Erde ist ja nicht konstant. Und bisher hat es das Leben auf der Erde ja immer geschafft, sich den veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Könnten Kritiker jetzt nicht auch sagen, meine Güte, ja, der Mensch lebt eben so, das ist der Preis für unseren Wohlstand, zumindest in der nördlichen Hemisphäre weitgehend. Der Klimawandel birgt auch Chancen. Große Konzerne können, was weiß ich, verändertes Saatgut besser verkaufen oder sonstige Sachen. Reiben sich nicht vielleicht manche sogar die Hände und sagen, der Klimawandel bringt uns wirtschaftlichen Vorteil?
Es sind jetzt verschiedene Fragen. Ich gehe mal auf den letzten Aspekt ein. Die Vorteile, die uns der Klimawandel bringen kann. Natürlich bringt es uns erst einmal wirtschaftlich, bringt es vielen Zweigen einen Vorteil, wenn das Nordpolarmeer abschmilzt und dort Schiffwege freigegeben werden, die seit Menschengedenken in unserer Geschichte, unserer bekannten Geschichte nicht frei waren. Die ersten Seehäfen werden auf Grönland gebaut mit der Aussicht, demnächst können wir diese Seewege nutzen. Es ist eine Ersparnis im Schiffsverkehr, die vielen Reedereien zugutekommt. Sie freuen sich natürlich. Grönland selbst, die Landwirtschaft wird dort möglich sein, was bisher nicht möglich war. Die ersten landwirtschaftlichen Programme werden aufgelegt. Erste Menschen bauen Brokkoli an. In diesen Bereichen haben wir Nutznießer des Klimawandels. Sibirien wird wärmer und möglicherweise ist dort Weizenanbau möglich. Das sind Aspekte, die man nicht unter den Tisch kehren kann und darf. Die Frage ist allerdings, wie steht es im Verhältnis zu dem, was an Schwierigkeiten und Problemen durch den Klimawandel zu erwarten ist? Und wen betreffen diese Auswirkungen, diese negativen Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich? Und wenn wir sehen, dass es die Armen sind, die darunter zu leiden haben, unter dem Klimawandel, und in welchem Maße dieses zu erwarten ist, dann ist doch ganz klar zu sagen, dass wir diese wenigen positiven Aspekte des Klimawandels nicht in Kauf nehmen möchten.
Ich möchte trotzdem noch mal ganz provokant einfach fragen.
Ja.
Man könnte ja die Meinung vertreten, diese Länder sind sowieso arm, die Welt ist ungerecht. Nun gut, dann verschiebt sich die Ungerechtigkeit oder sie wird eben in bestimmten Regionen noch andere Auswirkungen haben. Dafür geht es anderen Menschen in anderen Regionen dafür besser. So ist eben die Welt. Könnte man so eine Haltung vertreten?
Als Christ natürlich nicht.
Das ist mir natürlich nicht, das ist ja ganz klar. Aber Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind zum Beispiel und die nur den Profit sozusagen im Auge haben, könnte es sein, dass so ein Gedankengut dahinter stecken könnte?
Ich glaube, dass auch dieses Gedankengut, dass man profitieren kann auf Kosten des Klimaschutzes, sich langsam zumindest in Europa widerlegt hat. Wir haben ja im letzten Jahr im Auftrag der britischen Regierung eine Studie stattgefunden durch den Wirtschaftsökonom Nicholas Stern. Und dieser hat berechnet, dass uns die Bekämpfung des Klimawandels, also die Bekämpfung des Ausstoßes von Treibhausgasen, viel weniger kosten wird, als die Folgen des Klimawandels später in Kauf zu nehmen. Das heißt, volkswirtschaftlich ist längst belegt, dass Klimaschutz viel sinnvoller ist, als den Klimawandel weiter voranzubringen. Dann allerdings, für einen Konzern zählt nicht unbedingt der volkswirtschaftliche Nutzen, sondern den Nutzen, den er in kurzer Zeit erwirtschaften kann. Das ist in der Tat ein Problem, da ein Unternehmenserfolg meist an Aktienkursen gerechnet wird und eben nicht an der Übernahme sozialer Verantwortung. Andererseits hat man dann als Kunde wiederum einen gewissen Einfluss, Unternehmen dahin zu bringen, verantwortungsvollen Klimaschutz zu betreiben. Und andererseits hat der Staat sicherlich im gewissen Rahmen auch ordnungspolitische Maßnahmen in der Hand, um auf Unternehmen einzuwirken, um auch im Sinne der Bevölkerung zu handeln.
Sie haben gerade zum ersten Mal den Verbraucher angesprochen, nämlich sozusagen dich und mich.
Genau.
Warum fällt es uns Menschen so schwer, offensichtlich so schwer? Wir sehen tagtäglich, die Medien berichten vom Klimawandel und sind die Folgen weitgehend bekannt. Jeder hat auch davor tatsächlich Angst. Und trotzdem ist es so, dass wir morgens ins Auto steigen und zur Arbeit fahren, dass wir bestimmte Stromkonzerne nutzen, wo wir genau wissen, dass sie sich wenig für den Klimaschutz einsetzen, etc., etc. Das ist doch eigentlich ein ganz paradoxes Verhalten. Woran lässt sich das eventuell erklären?
Ich denke, woran sich das erklären lässt, ist, dass man sich selber als nicht stark und wichtig genug empfindet, als dass man seinem eigenen Verhalten eine Wirkung zutraut. Die Welt ist so groß, es gibt so viele Bürger, wir sehen in unserem Umfeld so viele Tausende von Autos jeden Tag und denken uns, was macht es aus, wenn ich jetzt auch noch Auto fahre oder nicht? Zum anderen kommt das Gefühl, wenn ich kein Auto mehr fahre und deshalb Nachteile fühle, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss, wenn man Nachteile fühle und jemand anders fährt Auto, dann profitiert dieser Mensch, der Auto fährt, von meinem Klimaschutz, während ich unter seinem Autofahren leide. Wir nennen es so, zeichnen das auch als Trittbrettfahrersyndrom. Und ich glaube, das blockiert uns ein wenig darin, selbst schützend zu handeln. Ich denke, man muss Bürgern, muss einfach klar werden, dass sie zwar als einzelne Person nicht viel bewirken können, aber immer einen kleinen Beitrag leisten, auch andere dazu zu bewegen, ebenso klimaschützend oder allgemein verantwortungsvoll für den Planeten zu handeln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Katja Karif und mein Gesprächsgast heute Annika Schröder. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und Referentin für Klimawandel und Entwicklung beim bischöflichen Hilfswerk Miserior. Frau Schröder, wir haben uns jetzt lange beschäftigt mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels. Nun findet auf Bali vom 3. bis zum 15. Dezember eine Weltklimakonferenz statt, zu der auch Sie reisen werden. Wer nimmt denn daran teil?
Ja, an der Weltklimakonferenz nehmen alle Staaten dieser Welt teil, die die Klimarahmenkonvention gezeichnet und angenommen haben für ihr Land. Diese Klimarahmenkonvention wurde ja 1992 im Rahmen der Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio de Janeiro verabschiedet. Und daraufhin folgte dann das so vielen bekannte Kyoto-Protokoll, in dem ein Großteil dieser Staaten auch vertreten ist. Und in Bali findet jetzt eben die Vertragsstaatenkonferenz statt, der Klimarahmenkonvention und des Kyoto-Protokolls. Teilnehmende sind also sowohl Industrie- als auch Entwicklungsstaaten oder sich entwickelnde Staaten. Und darüber hinaus viele Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Umweltverbänden, Entwicklungsverbänden, aber auch Wirtschaftsverbänden und Vertretern, die dort eben auch versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Regierungsverhandlungen.
Werden denn die Staaten von ihren Regierungsoberhäuptern vertreten oder werden da dritt- oder viertrangige Vertreter zugegen sein? Also die Frage zielt darauf ab, welche Bedeutung hat die Weltklimakonferenz denn für die eigenen einzelnen Staaten?
Das ist sehr unterschiedlich. Also im Allgemeinen schicken die Staaten Delegierte, also Verhandlungsführer, in die Verhandlungen, je nach auch Finanzstärke und Wichtigkeit, die dem Thema bemessen wird, sind es unterschiedlich viele Delegierte, die gesendet werden. Entwicklungsländer schicken meistens nur wenige, während Deutschland, Schweden bis zu 30, 40 Delegierte auch mal schicken kann. Diese sind unterschiedlichen Ranges. Man kann ganz deutlich sehen in diesem Jahr, dass die Ebene von Personen, die dort mitverhandelt, immer weiter nach oben rückt. Das Thema ist so weit global auf der internationalen Agenda nach oben gerückt und hat so viel Aufmerksamkeit bereits erlangt, dass es insbesondere für die europäischen Staaten von so hoher Wichtigkeit ist, dass mehr und mehr hochrangige Delegierte dort teilnehmen. Die Konferenz findet ja aber 2 Wochen statt und in den letzten Tagen treffen dann auch höhere Regierungsvertreter ein, die dann in die sogenannten High-Level, also Hochebenen-Gespräche führen. Und dort sind dann unter anderem auch Umweltminister zu finden, so dass man schon sagen kann, dass die Aufmerksamkeit sehr hoch sein wird dieses Jahr.
Wie muss man sich diese Klimakonferenz vorstellen? Finden da Symposien statt, Vorträge, Diskussionen? Wird sich ausgetauscht über den Stand des Klimawandels oder sollen auch Beschlüsse gefasst werden?
Also dieser Austausch zum Stand des Klimawandels, zu dem Wissen, das vorhanden ist und wie dieses zu bewerten ist, hat ja jetzt im Vorfeld in diesem Jahr im Rahmen des Weltklimarates, den ich auch schon erwähnte, stattgefunden. Was jetzt auf Bali passiert, ist dieses wissenschaftliche Wissen, das ist ja auch, es gab ja vorher auch schon Berichte, in politisches Handeln umzusetzen. Der Weltklimarat hat eine klare Botschaft gesprochen, zum einen, der Klimawandel ist sehr gefährlich, zum anderen aber auch, der Klimawandel ist noch zu begrenzen in einem Maße, dass er an Gefährlichkeit verliert. Das heißt, er hat gleichzeitig auch hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt und Staaten gesagt, ihr könnt etwas noch dran verändern. Allerdings ist auf Bali nicht zu erwarten, dass sich Regierungsvertreter dort zusammensetzen und in Anführungsstrichen direkt einen ganzen Plan zur Rettung der Welt vor dem Klimawandel entwickeln werden. Diese Verhandlungen sind sehr zäh, verlaufen immer nur in kleinen Schritten, da das Konsensprinzip herrscht und natürlich nicht alle Staaten dieser Welt und alle Parteien dieser Welt gleichermaßen von den Folgen des Klimawandels überzeugt sind, beziehungsweise gleichermaßen stark sind gegenüber den Wirtschaftsinteressen in ihren Ländern, auch Klimaschutz wirkungsvoll durchzusetzen.
Deutschland bemüht sich ja um eine Vorreiterrolle im Klimaschutz. Es scheint unserer Regierung ein tatsächliches Anliegen zu sein, den Klimawandel zu stoppen. Ziehen denn alle Industriestaaten gleichermaßen mit oder gibt es sehr mächtige Industrienationen, die da sich einem Plan, wie man CO2 eindämmen kann, in den Weg stellen?
Leider gibt es sehr wohl große industrialisierte Staaten, die sich bisher nicht verpflichtet haben, Klimaschutz zu betreiben. Das sind die USA, es ist Australien. Wir haben zum Glück jetzt die Entwicklung, dass in Australien die Wahlen stattgefunden haben. Die Opposition hat gewonnen. So, und diese hat zugesichert, sich dem Klimaschutz auch zu verpflichten und international sich zu beteiligen. In den USA gibt es langsam auch Bewegung von unten. Es gibt Bürger, die nicht mehr damit einverstanden sind, dass die Regierung nicht handelt, dass sie sich einem wirkungsvollen Klimaschutz gegenüberstellt. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir möchten Klimaschutz betreiben, wir möchten einen ordnungspolitischen Rahmen, damit wir auch uns auf zukünftige Entwicklung einstellen können, frühzeitig energieeffizient produzieren und damit auch Marktchancen im internationalen Markt wahrnehmen. Und es gibt erste Gouverneure wie zum Beispiel Herrn Schwarzenegger, der sagt, in meinem Staat passiert Klimaschutz. Das heißt, es entsteht auch dort ein Druck von unten, dem sich auf lange Sicht sicher auch keine US-Regierung stellen kann. Und falls die Demokraten bei der nächsten Wahl gewinnen sollten, besteht durchaus Hoffnung, dass sich auch die USA am wirkungsvollen Klimaschutz beteiligen. Was sehr wichtig ist, denn wenn die Industriestaaten nicht bereit sind, ihre Verantwortung wahrzunehmen, wird es auch nicht möglich sein, schnell wachsende Schwellenländer wie zum Beispiel China, Mexiko oder Korea oder Südafrika dazu zu bewegen, selber Klimaschutz zu betreiben.
Obwohl natürlich auch diese Länder ganz massiv unter Umweltverschmutzung leiden. Also gerade China hat ja sehr hohe Krebsraten und in manchen Städten kann man fast ohne Atemmaske gar nicht mehr rausgehen. Da leidet ja die eigene Bevölkerung augenscheinlich. Ist es dann nicht vornehmliches Interesse der chinesischen Regierung, seine Bürger auch zu schützen?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass ich habe den Eindruck gewonnen aus dem, was in den Medien derzeit vermittelt wird und was ich in Fachdiskussionen mitbekomme und immer mal wieder auch in chinesischen Zeitungen berichtet wird, dass die Regierung durchaus ein Interesse daran hat, die Umweltqualität vor Ort zu verbessern. Das bezieht sich aber momentan vornehmlich, aber nicht nur, auf die Gifte, die die Menschen direkt betreffen. Ich glaube aber, die Schwierigkeit an China ist, dass die Industrie so schnell wächst, dass es unheimlich schwierig ist, dieses Wirtschaftswachstum und diese, ich nenne es jetzt mal übertrieben, die entfesselten Kräfte des Marktes, auch zu bändigen und in bestimmte Richtungen zu dirigieren. Zunächst einmal heißt es Wachstum, um auch gegen die Interessen der Bevölkerung, zum Teil gerade im Bereich Gesundheit, das Wirtschaftswachstum zu fördern. Und dabei bleibt der Umweltschutz oft auf der Strecke.
Wäre es nicht aber gerade vielleicht für Schwellenländer interessant, massiv in erneuerbaren Energien zu forschen und damit vielleicht eine Vorreiterrolle auf dem Markt einzunehmen?
Die Schwierigkeit besteht darin, dass in diesen Ländern oft noch nicht die Technik vorhanden ist, beziehungsweise das Know-how, um genau diese Energietechnik zu entwickeln. Und vor allem selten, um sie auch zu nutzen. Genau das ist die Schwierigkeit, auch wenn wir darüber sprechen, wie können wir China dazu bewegen, auch sich am internationalen Klimaschutz zu beteiligen. Was bezogen auf ihren Pro-Kopf-Ausstoß noch gar nicht unbedingt nötig ist, um das direkt dazu zu sagen. Dann haben wir die Schwierigkeit, woher nehmen sie die Technik, um energieeffizienter zu produzieren? Woher nehmen sie die Technik, umweltfreundlicher ihre Produkte zu gestalten, weniger Abwässer in die Flüsse zu leiten. Und da kommen zum Beispiel auch internationale Patentrechte ins Spiel. Europäische Unternehmen haben Angst, ihre Technologien, die sie mit viel Geld entwickelt haben, nach China zu exportieren, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass die Chinesen diese Technologie kopieren und weiter vermarkten, dann zu sehr viel geringeren Kosten.
Welche Signalwirkung hätte denn ein Beitritt der USA zum Kyoto-Protokoll?
Wenn die USA bereit wären, dem internationalen Klimaschutz beizutreten, würde es dazu führen, dass schnell wachsende Schwellenländer merken, okay, auch in die industrialisierte Welt ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, hat keine Angst davor, dass Klimaschutz das Wirtschaftswachstum oder das Wohl der Wirtschaft gefährdet. Das schafft eine ganze Menge an Glaubwürdigkeit und führt auch dazu, dass sie sagen, wenn sie die Verantwortung übernehmen, dann kann ich vielleicht auch darüber nachdenken, einen Teil beizutragen.
Oder dann ist es nicht mehr so leicht, das zu ignorieren, ne?
Genau, ja, ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Horeb hier. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimawandel und Entwicklung. Frau Schröder, es wurde in den Medien veröffentlicht, dass wir nur noch 8 bis 10 Jahre Zeit haben, um das Ruder herumzureißen. Also 8 bis 10 Jahre hat die Menschheit Zeit, die absolute Katastrophe abzuwenden. Ist das so richtig?
Ja, es wird gesagt, dass wir in 8 bis 10 Jahren es schaffen müssen, weltweit die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Bis dahin können sie noch weiterhin ansteigen, aber dann muss es gelingen, den Trend umzukehren. Falls wir das nicht schaffen, wird es uns nicht gelingen, einen globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad zu minimieren. Das heißt, wir rechnen schon damit, dass wir den Klimawandel gar nicht mehr stoppen können. Was wir aber schaffen können, wenn wir diesen Peak in 8 bis 10 Jahren erreichen, ist eben, dass sich global die Erde nur um 2 Grad Celsius erhöht. Und diese 2 Grad Celsius werden angesetzt als ein Temperaturhorizont, den wir noch einigermaßen als Menschheit bewältigen können.
Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung, Frau Hamann, bitteschön.
Ja, guten, ich grüße Sie und vielen Dank für den interessanten Vortrag. Aber ich habe dann die Frage, inwieweit ist denn der Flugzeugverkehr an diesen Treibhausgasen beteiligt? Bei uns in Deutschland hat man ja die Erfahrung gemacht, dass die Billigflieger sich ungeheuer vermehrt haben. Und könnte man dann da nicht irgendwas unternehmen? Da ist auch noch der Benzin steuerfrei, sodass dann einfach weitergemacht wird.
Dankeschön, Frau Hamann. Vielen Dank für Ihre Frage. Frau Schröder.
Ja, Frau Hamann, Sie bringen einen interessanten Aspekt noch mit hinzu. Wir haben einen sehr stark ansteigenden Flugzeugverkehr in Deutschland, aber auch weltweit. Das Schwierige an den Flugzeugen, weshalb sie so klimaschädlich sind, ist, dass sie die Abgase in sehr, sehr hoher Höhe ausstoßen. Und dadurch hat so ein kleiner Anteil von Kohlenstoffdioxid eine bis zu dreifach stärkere Wirkung, als wenn wir es am Boden ausstoßen. Insofern ist der Flugverkehr ein großes Problem und es gibt bisher keine internationale Besteuerung des Flugbenzins, des sogenannten Kerosins. Wie es aber aussieht, wird es dort Veränderungen geben. Von Seiten der EU ist zu hören, dass sie den Luftverkehr zumindest in einen globalen oder in den Emissionshandel mit einbeziehen. Das hieße auch, dieser Ausstoß von Schadstoffen würde seinen Preis bekommen und damit würden auch die Billigflieger zumindest ein wenig teurer, was vielleicht ein wenig Anreiz gibt, sie nicht mehr zu nutzen.
Frau Schröder, es gibt Alternativen zur fossilen Brennstoffverbrennung. Solarenergie ist groß im Kommen, auch das Bioethanol. Wie sinnvoll sind denn solche Alternativen? Denn auch da werden ja schon wieder kritische Stimmen laut, dass eben, um so viel Bioethanol zu erschaffen, so viele Weideflächen geschaffen werden müssen, dass auch dafür wieder Regenwald abgeholzt werden muss. Auch bei der Solarenergie gibt es große Probleme. Gibt es denn überhaupt echte Alternativen? Oder sind auch die Alternativen, die wir derzeit kennen, in anderem Maße wieder sehr umweltschädlich?
Also wir bei Miseria sagen, dass es erstmal nicht darum geht, die bestehenden Treibstoffe oder Energiestoffe zu ersetzen durch andere, sondern der Anfang muss immer beginnen. Zu Anfang muss immer die Verringerung des Energieverbrauches stehen. Das ist der erste Schritt, der leider häufig in der Politik vergessen wird, wenn Aktionismus betrieben wird und Klimaschutz im Sinne einer Publicity-Fähigkeit gemacht wird. Also an erster Stelle muss das Einsparen von Energie stehen. An zweiter Stelle natürlich eine Abkehr des fossilen Entwicklungspfad. Dabei kann es aber nur darum gehen, einen Mix aus verschiedensten Energieträgern zusammenzuführen und sie jeweils dort zu nutzen, wo sie kostengünstig sind, zum anderen aber auch, wo sie besonders viel Energie einsparen und besonders viel Klimaschutznutzen haben. Was wir im Moment erleben ist, dass beschlossen wurde, im Fahrzeugbereich, also im Sektor Verkehr, Emissionen oder den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren durch den Einsatz, wie Sie sagten es bereits, Ethanol aus Zuckerrohr, also einem Alkohol, der aus Zuckerrohr hergestellt wird, oder einem Diesel, der zum Beispiel aus Palmöl oder aber auch aus Raps hergestellt werden kann. Wir sehen ja auch in Deutschland, dass sich ein Industriezweig entwickelt, dass Landwirte zu Energiebauern werden. Es ist grundsätzlich eine gute Entwicklung. Die Frage ist allerdings, ob diese Energierohstoffe besser im Tank genutzt werden können oder nicht vielmehr in kleinen Kraftwerken. Denn da ist die Ausbeute an Energie viel höher. Das größte Problem, das Miserior sieht, ist, dass die Flächen in Europa für den Anbau von Biodiesel oder Biokraftstoffen nicht ausreichen. Und wir fangen an, wie im Bereich der Lebensmittel, diese Treibstoffe aus Entwicklungsländern zu beziehen. In Indonesien gehen dafür sehr, sehr viele, sehr große Flächen an Regenwäldern verloren, um Palmölplantagen anzubauen. Es ist nicht nur ein Verlust von Regenwäldern, sondern auch ein Verlust von Fläche auf den Kleinbauernwirtschaften, von Lebensraum für Menschen und Tiere. Wir haben in Brasilien einen weiteren Ausbau von Ethanol, den wir beobachten können, worunter auch Miserior-Partner leiden. Weltweit wird nun wieder Naturfläche umgewandelt für unseren Treibstoffbedarf, worunter vor allem die Kleinbauern in diesen Ländern leiden. Und wieder fängt es damit an, dass unser Konsum auf Kosten der Menschen in den Entwicklungsländern geht.
Wir haben jetzt noch eine Hörerin. Grüß Gott.
Hallo.
Ja, hallo, bitteschön.
Ja, guten Tag. Ich wollte auch was dazu sagen. Ich glaube, der Klimawandel, der ist nicht überprüfbar für den normalen Menschen. Und uns bleibt ja da nichts anderes übrig, als all die Zahlen zu glauben. Aber wenn man dann erlebt, wie vor einiger Zeit ist da immer gesagt worden, die Ölreserven für die Menschen, die für nur 30 bis 50 Jahre reichen. Jetzt, wo was die Umweltverbände immer gefordert haben, der Öl teurer ist, jetzt spricht man plötzlich von 300 Jahren Reserven. Die AIDS-Zahlen der AIDS-Kranken, die wurden vor ein paar Tagen um Millionen nach unten korrigiert, so dass ich immer skeptisch bin, was so uns da alles erzählt wird, dass man vielleicht auch manipuliert wird, denn man versucht hier in Europa die Landwirtschaft zu eliminieren. In 5 Jahren sind wir vom Rindfleischexporteur zum weltweit viertgrößten Importeur geworden. Mit all dem für die Umwelt durch den Transport, mit all diesen Schäden. Und die UN ist bemüht, im Rahmen des Klimawandels die Weltbevölkerung zu stoppen, also die Zahlen zu stoppen oder noch besser zu reduzieren. Und ich habe immer so ein bisschen die Angst, wenn man rechnet, die Kühe, die atmen so viel CO2 aus. Wann rechnet man im Rahmen der Euthanasiedebatten den Menschen, besonders den Rentnern, die dann nicht mehr produktiv sind, vor wie viel CO2 die ausatmen. Und
Frau, ich danke Ihnen. Ich denke bis hierher, das waren jetzt so viele Aspekte. Ich möchte aber noch mal sagen, ganz kurz, wenn ich richtig informiert bin, dass CO2, was Menschen ausatmen, ist nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand nicht schädlich fürs Klima. Ist das richtig, Frau Schröder? So zumindest in einer Reportage. Aber es führt auch jetzt zu weit. Ja, das waren sehr viele Gedanken. Natürlich mit dem Manipulieren ist immer so eine Sache. Wie sicher sind denn die Zahlen des Klimaschutzes? Vielleicht darauf eine kurze Antwort.
Natürlich ist immer die Schwierigkeit, wenn man globale komplexe Systeme in Zahlen runterbricht. Und natürlich gibt es dort Unsicherheiten. Und Dame hat schon recht, es ist manchmal schwer, diese Zahlen zu begreifen, zu erfassen und dann damit umzugehen, wenn diese Zahlen nach unten oder oben korrigiert werden. Fernab von dem, ob nun der Weltklimarat recht hat mit der Prognose, bis 5,6 Grad könnte das Klima steigen oder bis, ob es nun bis 5,7 Grad sind. Letztlich spielt das, glaube ich, in dem Zusammenhang keine Rolle. Die Frage ist vielmehr, wie verändern sich die Prognosen? Während vor einigen Jahren die Klimawissenschaft noch davon ausging, dass die Prognosen, die sie haben, schon relativ katastrophistisch sind, stellen sie jetzt fest, dass sie noch viel zu tief gelegen
also
haben.
Die
Prognosen werden immer schlimmer. Das heißt, in der Tat, sie werden verändert, die Zahlen, aber in die Richtung, die wir am wenigsten wünschen.
Mhm. Frau Schröder, im Rahmen der Weltklimakonferenz findet auch in Deutschland ein sogenannter Klimaaktionstag statt, und zwar am 8. Dezember.
Mhm.
Wo findet denn dieser Aktionstag statt und welche Aktionen sind geplant?
Mhm. Ja, am 8. Dezember findet der weltweite internationale Klimaaktionstag statt. In vielen, vielen Städten dieser Welt werden Menschen auf die Straße gehen, um für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik zu stehen, um die eigene Regierung, aber auch ein Zeichen in die Welt zu senden, dass die Bürger sich mit dem Klimaschutz identifizieren und ihn fordern. Miseria ist Teil der Klimaallianz in Deutschland. Die Klimaallianz ist ein Bündnis von inzwischen fast 100 Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, aber auch Landeskirchen, Verbänden wie dem Deutschen Alpenverein. Und wir haben uns alle zusammengeschlossen, um ganz viel politisches Gewicht in die Forderung nach mehr Klimaschutz zu legen. Wir organisieren als Klimaallianz diesen Tag und es wird eine Großdemonstration in Berlin geben, rund um das Brandenburger Tor, und gleichzeitig eine Aktion in Neurath. In Neurath wird derzeit ein Kohlekraftwerk gebaut und mit dieser Demonstration in Neurath wollen wir verdeutlichen, dass die Bundesregierung zwar sehr hehre Ziele hat, gleichzeitig aber weiter auf den Ausbau von Kohlekraftwerken setzt und damit dem Ausbau von erneuerbaren Energien im Wege steht, weil für weitere 40 Jahre diese Kohlekraftwerke laufen werden.
Kann man bei diesen Kohlekraftwerken nur noch eine ganz kleine Frage dazu zu den Kohlekraftwerken?
Ja.
Da soll es doch so eine Technik geben, die eben den Ausstoß von CO2 verhindert, beziehungsweise irgendwas, was CO2 auffängt.
Mhm.
Ist denn der Neubau dieser neuen Kohlekraftwerke mit diesem Filter oder was auch immer geplant oder in herkömmlicher Weise?
Mhm. Dieses Kraftwerk wird in herkömmlicher Weise gebaut. Hintergrund ist, dass diese neue Technik noch gar nicht einsetzbar ist. Also man bezeichnet sie als Abscheidung von Kohlenstoff, zum Beispiel im Erdreich oder unter den Ozeanen. Und es geht darum, den Kohlenstoff aus den Abgasen, also das Kohlenstoffdioxid, abzufangen und im Erdboden zu speichern und damit eben klimaunschädlich zu machen. Soweit die Theorie. Das Problem ist, dass selbst die Ingenieure, die daran arbeiten, davon ausgehen, dass es erst in 20 Jahren soweit sein kann, dass die Technik weit genug entwickelt ist, um sie großflächig einzusetzen. Und die weitere Frage, die sich für uns vor allem damit verbindet als Christen, ist, schaffen wir oder verlegen wir das Problem nicht erst auf die nächste Generation? Denn wie lange können wir überhaupt sicherstellen, dass diese Treibhausgase im Erdboden verweilen und nicht doch früher oder später entweichen?
Ein ähnliches Problem wie das Problem auch bei Kernkraft. Wo kann man das letztendlich lagern, ohne dass es irgendwann schädlich wird für die Menschen und die Natur? Frau Schröder, noch einmal zum Klimaaktionstag. Es finden Demonstrationen statt, eine große in Berlin, eine in Neurath, das sagten Sie. Was ist denn das Ziel? Was erhoffen Sie sich von diesem Klimaaktionstag?
Mhm. Wir erhoffen uns, also als vorweg nochmal zur Erinnerung, der 8. Dezember findet eben gleichzeitig statt zur Weltklimakonferenz auf Bali. Dort, wo hunderte von Regierungsvertreter darum ringen werden, wie viel Klimaschutz sie leisten können und müssen. Und dieser Klimaaktionstag soll eben deutliches Zeichen auch nach Bali senden, dass Bürgerinnen und Bürger dieser Welt eben genau dafür stehen und von den Regierungen genau die Bewältigung dieses Problems fordern.
Eine letzte Frage, Frau Schröder. Sie sind bei Miserior tätig und die Deutsche Bischofskonferenz hat im Zuge des Umweltschutzes auf das Prinzip Nachhaltigkeit gesetzt. Mhm. Sie selbst sind Mitinitiator eines Projektes, welches Umweltschutz zum Thema hat. Was ist denn der Inhalt dieses Projektes, das Miserior auch im Zusammenhang mit anderen Organisationen plant?
Miserior hat das Projekt Klimawandel und Gerechtigkeit mit dem Untertitel Klimapolitik als Baustein einer gerechten Globalisierung und nachhaltigen Armutsbekämpfung mit ins Leben gerufen. Teilnehmer an diesem Projekt sind das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das Institut für Gesellschaftspolitik der Jesuitenhochschule in München, aber auch die Münchner Rückstiftung. Also eine sehr ungewöhnliche Konstellation mit verschiedensten Expertenwissen auch aus den Institutionen. Und unser Ziel ist es, eben Strategien und Möglichkeiten für die globale Klima- und Energiepolitik zu entwickeln, welche auch der Armutsbekämpfung dienen bzw. diese nicht gefährden. Ziel ist es, einen Blick zu nehmen auf den Bereich der Anpassung, also auf die Bewältigung der Folgen des Klimawandels. Was genau haben Entwicklungsländer zu erwarten und wie können sie diese Folgen bewältigen? Welche Strategien können wir mit den Menschen vor Ort entwickeln, um sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen? Und auf der anderen Seite wird es darum gehen, wie können wir es schaffen, global die Treibhausgasemissionen zu senken und gleichzeitig aber auch Platz zu lassen für sich entwickelnde Volkswirtschaften, damit auch sie weiterhin ihren Energieverbrauch und ihr Wachstum steigern können. Denn ganz klar, solange Menschen noch weltweit ohne Energie, ohne Elektrizität leben müssen, muss man ihnen noch ein Fenster öffnen, dass auch sie sich weiterhin auch Richtung Industrialisierung entwickeln können.
Frau Schröder, eine letzte Frage. Haben Sie denn Hoffnung, dass es die Menschheit zur Vernunft kommt und ihren Energieverbrauch einschränkt?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich sehe momentan, dass es besser aussieht als je zuvor in den letzten Jahren. Es ist momentan in Initiativen auf den Tisch kommt, was aus der Bundesregierung zum Beispiel auch an Vorschlägen kommt zur Bewältigung der globalen Klimakrise, war bis vor einem Jahr noch undenkbar. Und insofern glaube ich, weil diese Zeichen sich überall auf der Welt mehren, dass es durchaus noch einen Umbruch geben kann. Die Schwierigkeit wird kommen, wenn dieser Klimahype, wie ich ihn jetzt nenne, das Thema war nie so stark auf der öffentlichen Tagesordnung, wenn dieser abebbt, ob dann noch weiterhin der Anschub für diese Initiativen auf politischer Ebene gegeben ist. Solange wir es schaffen, als Zivilgesellschaft weiterhin Druck auszuüben, Menschen dafür zu gewinnen, auch ihre Wählerstimmen nach dem Klimaschutz zu setzen, solange habe ich Hoffnung, dass wir diese Krise bewältigen können.
Frau Schröder, ich danke Ihnen. Wir als Bürger wissen, was wir zu tun haben, wo wir Beiträge leisten können. Das ist hinlänglich bekannt. Und wir als Christen haben Gott sei Dank auch das Gebet, in dem wir Gott um Hilfe bitten können und auch um Weisheit für alle, die sich in Bali treffen, überhaupt für alle Menschen, die sich für den Umweltschutz engagieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich Ihnen, Frau Schröder. Weitere Informationen zur Sendung erhalten Sie beim Hörerservice mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 25 und einen Mitschnitt der Sendung wie immer bei unserem CD-Dienst Postfach 1165 in 87501 Immenstadt mit der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Beim Bestellen einer Sendung bitte immer den Tag, die Reihe und das Thema der Sendung angeben. Es verabschiedet sich Katja Karif.